Ja, willkommen zurück zum Weltenrand-Podcast und diesmal wieder mit
Fabian
und Torben, genau. Schön, dass du mal wieder da bist. Du bist ja seit, ich glaube, du warst nur in einer Folge dabei, oder? Nur in der ersten?
Ich war in der allerersten etwas chaotischen Folge dabei und plane auch jetzt wieder eine chaotische Folge rauszumachen.
Ja, wollte gerade sagen, also es gibt noch einen Weg nach unten.
Eigentlich bin ich ja nur hier, um die Welt dran zu sabotieren.
Das ist auch gut. Das nehme ich gerne hin.
Ja.
So. Jetzt muss ich natürlich geschickt wieder meine Notizen killen. Ich bin so ein schlaues Kerlchen. So. Da. Jetzt habe ich's. Gut.
Ja, wofür sind wir heute hier, Torben? Worüber wollten wir sprechen?
Wir wollen eigentlich sind wir hier, weil wir wöchentlich aufnehmen wollen und wenn wir das nicht machen, dann ist es voll doof. Aber thementechnisch wollten wir einmal über Infinity-Neuheiten reden. Da ist es dann auch sehr gut, dass du dabei bist, weil ich dich da echt gut gebrauchen kann. Dann haben wir den neuen Tau-Kodex auf der Liste, der gestern erschienen ist und gegen den ich heute das erste Mal gespielt habe. Und dann haben wir ein großes Hauptthema, nämlich Airbrushen. Was ist das? Wofür brauche ich das? Und was mache ich damit? Und wie fange ich es an?
Ja, dann würde ich vorschlagen, fangen wir doch einfach mit den Neuerscheinungen an bei Infinity. Finn könnt ihr die im Zweifelsfall im Corvus Belli Store oder natürlich nach Erscheinung im Weltenrand. Und Infinity released, für die Leute, die es nicht so auf dem Schirm haben, immer zum Ende jeden Monats. Also die nächste Release-Welle kommt Ende Februar. Und die beiden größten Sachen da drin sind die beiden Action-Packs für Yujing und Panoceania. Das sind quasi die Zwei-Spieler-Starter-Box Kaltstrom, die vor einem Jahr oder sowas erschienen ist, die grundlegenden Einheiten daraus. Also ein guter Starter, wer jeweils die Fraktion anfangen möchte, bietet ein paar HIs, ein paar leichte Infanterie, Standardmodelle, ein Skirmisher etc. Das ist also eine gute Mischung dabei, wenn man so einen Grundstock für eine Armee haben will. Und das halt für die Fraktion Panoceania und Yujing. Beide in so einem leicht winterlich angehauchten Setting, also mit Pelzkragen obendrauf auf der Winterjacke.
Ist es nicht sogar so, dass das quasi nicht nur die Hälfte aus Kaltstrom, sondern aus Kaltstrom und Beyond Kaltstrom ist? Also quasi, als ob man eine Splitbox kaufen würde von beiden Boxen?
Ja, das stimmt. Also genau, es ist genau. Mhm. Ich habe jetzt Operation Kaltstrom und Beyond Kaltstrom zusammengepackt in meinem Kopf, aber ja, ist richtig, genau.
Ah, okay. Also ja, es ist quasi aus zwei Boxen schon, also so wie sonst auch.
Genau, also wenn man sonst das ganze Bundle kaufen würde, so kommt jetzt halt das Action Pack nur für die eine Fraktion. Dann natürlich ohne Marker und ohne Gelände und sowas, was halt sonst in der Zwei-Spieler-Box noch mit drin ist. Aber wenn man jetzt Fraktion wechseln möchte, Zweitfraktion anfangen mag, dann ist das wahrscheinlich der günstigste Weg, da reinzukommen. Und ich bin sehr zufrieden. Ich habe damals Infinity mit Kaltstrom angefangen. Ich habe diese Yujing-Hälfte. Alles wirklich hübsche Miniaturen, haben Spaß gemacht zu bemalen. Der größte Teil dürfte davon auch mittlerweile bemalt sein bei mir. Ich wage mich sogar aus dem Fenster zu dir und sage, alles davon ist bemalt bei mir. Glaube ich. Ja, auf jeden Fall guter Einstieg. Auch noch erscheint im Februar für Panoceania das Vaga Maximum Security Team. Scheinen auch HIs zu sein, die ziemlich cool aussehen. Eigentlich bin ich nicht so großer Freund von den Pano-Modellen, aber da muss ich sagen, passt ziemlich viel zusammen. So dieser dicke Pelzkragen oben und diese schiebrillenartigen Visiere da dran, sieht, finde ich, ziemlich cool aus. Und besonders spannend, muss ich sagen, finde ich die dritte Miniatur, den Sniper, der so seine Sniper-Rifle da auf diesen Stein aufstützt und anvisiert, finde ich ein sehr, sehr cooles Modell.
Ja.
Eigentlich finde ich, also, ja.
Ich finde die tatsächlich generell ganz hübsch, allerdings, also, die Helme sind irgendwie weird, aber irgendwie sehr, sehr realistisch, ne? Also, sie sind halt nicht so extrem körpernah. Und dadurch sieht es so ein bisschen aus, als ob die einfach so eine Kugel aufgesetzt bekommen haben. Aber es sieht eigentlich schon ziemlich cool aus. Also
ja. Ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von den Tactical Rocks und in letzter Zeit erscheinen die in Infinity immer häufiger, dass irgendein Modell immer einen Stein vor sich hat, wo es einen Fuß drauf aufstellt oder sowas in der Art. Und in dem Set haben wir es ja auch direkt zweimal. Auch der erste Vager stellt seinen Fuß auf so einen Stein drauf. Aber im Fall von dem Sniper, finde ich, macht das zu einer richtig coolen Pose. Wie er da so seinen Sniper-Rifle auflegt, finde ich, sieht geil aus. Finde ich ein cooles Modell.
Das ist auf jeden Fall. Also sind alles drei coole Modelle und der kleine Dude ist auch ziemlich nice.
Ja. Ja, die kleinen finde ich sowieso immer niedlich. Ich finde, das sind schöne Dreingaben bei den Boxen. Das
sieht niedlich aus.
Ja. Sie sind auch, ich brauche auch noch für Yujing ein paar von den kleinen. Auf jeden Fall. Ein eigentlich Must-Buy, wenn ihr das Yujing Action Pack kauft, könnt ihr direkt dazu mit in den Warenkorb schmeißen. Der neue Shaolin-Mönch oder die Mönchin in dem Fall, das ist das weibliche Modell. Der männliche Counterpart dazu ist vor ein paar Monaten erschienen, irgendwann letztes Jahr. Es gibt jetzt also direkt zwei frische neue Mönchmodelle, nachdem die alten Mönche, die Viererbox, letztes Jahr vom Markt gegangen ist. Und ist vermutlich auch eine, die ich mir sofort im Weltenrad in den Warenkorb legen werde.
Weil Mönche sind klasse. Jetzt erst, als du es gesagt hast, habe ich das erste Mal gesehen, dass sie weiblich ist.
Ja.
Ich meine, durch die Latze war es nicht so obvious und auch durch die vielen hochhackigen Schuhe. Aber ja, die ist tatsächlich weiblich.
Ja, etwas, was mir an Infinity recht gut gefällt, ist, dass man angenehm geschlechtsagnostisch ist.
Ja, ich glaube, es ist, also, ich weiß nicht, ob es ganz 50-50 ist, aber ich habe das Gefühl, es gibt zu fast jeder Einheit auch noch irgendwo eine weibliche Variante, außer es sind irgendwelche Named-Modelle.
Ja, sie versuchen zumindest. Und ich muss auch sagen, auch die Pose ist cool. So dieses Kranichartige passt einfach sehr gut zusammen, Kriegermönch.
Ja, stimmt.
Und ich werde ziemlich sicher mir die Sammlung voll machen aus Liang Kai und den beiden Mönchen, weil es auch einfach Sachen sind, die ich dauernd spiele. Also Kriegermönche sind einfach auch starke Einheiten an sich. Es gibt aber nicht nur was für die beiden Supermächte, es gibt auch was für den großen Erzfeind, für Combined Army. Es gibt einen neuen Malignos-Hacker, der sehr interessant seine SMG nach vorne raushält. Und auch für O12 erscheint was Neues, da erscheinen die Fastbots, also eine kleine Remote-Einheit, die so lustig ums Spielfeld rumkrabbeln wird. Da muss ich sagen, sagt mir die Ästhetik nicht so zu.
Die Fastbot?
Der Fastbot wirkt sehr blockig.
Ich finde, die sehen ich glaube, es gibt zwei Dinge, die mich tatsächlich erinnern. Das ist einmal tatsächlich bestimmte Käfersorten, die halt so fächerartig geformt sind und eigentlich einen viel zu kleinen Kopf haben. So von der Proportion her.
Mhm.
Und dann ist die zweite Sache, an die mich erinnern, so ein bisschen so ein Triceratops. Also so ein Saurier, der so einen Kamm, Knochenkamm am Nacken hat. Aber nur ganz, ganz entfernt. Also ich finde die eigentlich ganz cool. Ich finde, die sehen also jetzt nicht uncooler als andere Bots aus in Infinity.
Ja, und das Letzte, was im Februar erscheint, ist noch für die Mercenary-Armeen ein neuer Juan Juan. Ein Luftlander, zu dem ich ehrlich gesagt nicht viel mehr sagen kann. Auch ein qualitativ ganz gutes Modell, wenn ich auch sagen muss, nichts, was mich jetzt super anspricht. Ist halt ein Luftlander, ne? Hat große Flügel auf dem Rücken. Wer Flügel mag.
Ist da wahrscheinlich ganz gut. Man kann sich nie sicher sein, ob es asiatisch ist oder doch lateinamerikanisch.
Obwohl der Name ja doch etwa auf asiatisch hindeutet.
Nee, ich fand's einfach so witzig, du hast das gerade Juan. Ich dachte gerade an wie ein Juan Regera González oder so.
Okay, ja, ich entschuldige mich für ein schlechtes Mandarin.
Ich weiß nicht, ob das Juan ausgesprochen wird, aber wenn ja, finde ich es sehr witzig.
Vielleicht auch Yuan Yuan. Wahrscheinlich eher Yuan Yuan. Das nächste Mal laden wir jemanden mit mehr Ahnung ein.
Ja, jemand mit deutlich ausgeprägteren Japanisch- und Chinesisch-Skills, bitte.
Ja, ich kenne da keinen, aber du kannst bestimmt wieder ein Land ziehen. Mit den großzügigen Weltenrand-Moneys, die ich ja für jede Aufnahme hier bekomme.
Ja, die Weltenrand-Millionen, damit lässt sich bestimmt ein Dolmetscher engagieren.
Ja, denk ich auch. Da können wir mal einen Experten einladen.
Mhm.
Damit ist der Februar auch in Anführungsstrichen schon durch. Wie gesagt, zwei große Boxen und noch einiges anderes Zeug dazu. Reicht wahrscheinlich erstmal für den Februar. Im März erscheinen weitere Sachen. Im März wird angeknüpft an die Crimson Stone 2 Spieler Starterbox. Und zwar mit den Booster Packs für Ariadna und für Nomads. Anknüpfend an diese 2 Spieler Boxen und die Beyond Box dazu und die Dire Force Box, die immer so als einzelnes Paket erscheinen. Gleichzeitig kommen dann Booster Packs und andere Sachen, die dann in die Code One Richtung auch erweitern, die dann auch da spielbar sind. Und jetzt erscheinen halt die beiden Alpha Packs, also die ersten Booster Packs für Nomads und Ariadna. Ich hatte mit Nomads schon angefangen und es ist es eigentlich auch nur konsequent, wenn ich damit auch weitermache. Also auch das könnte wieder ein teurer Monat werden. zudem erscheint noch die Hundun Ambush Unit mit einem Heavy Rocket Launcher. Ein Modell, was auch im Yujing Action Pack drin ist, oder zumindest eine Einheit, da aber mit der Sniper Rifle. Und ich glaube, ich habe die Sniper Rifle noch nicht einmal gespielt, weil der Heavy Rocket Launcher einfach die objektiv bessere Wahl ist. Es gibt keinen Grund, nicht den Heavy Rocket Launcher zu nehmen. Und insofern sehe ich mich eigentlich schon gezwungen, auch dieses Modell käuflich zu erwerben. Wird ein interessanter Monat auf jeden Fall. Also für alle, die irgendwie entweder neu anfangen wollen mit Yujing. Im Februar erscheint die große Box, die schon dabei sind. Der Hund und Ambush Unit erscheint. Auch eine gute Wahl. Und ja. Und dazu kommt nochmal Valeria Gromes. Wieder eine Mercenary-Einheit. Ich habe sie bestimmt wieder falsch ausgesprochen. Und Probots, also ein paar Bots für Aleph. Jetzt weiß ich gerade gar nicht genau, ob die Bots, die erscheinen werden, auch aus CO-Cast sind. Corvus Belli schwenkt ja so langsam, zumindest für die größeren Modelle, auf CO-Cast um, auf so einen resinartigen Guss. Und hat das zumindest in der Crimson Stone Starter Box für die Vostok Remote gemacht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch für die Probots zutreffen wird.
Wäre ja konsequent. Also
genau, wäre ja auch nur konsequent.
Es sollte ja jetzt mit allen größeren Modellen passieren. Na und bei den Drohnen bietet es sich generell an.
Ja, ich habe gerade mal drauf geklickt. Die Probots werden aus Thermoplastik gemacht werden, also CO-Cast.
Mhm.
Und ja, ich bin gespannt drauf.
Ich muss ja sagen, ich finde die ein bisschen weird, weil die mich vom Farbschema her, also die sehen erstmal total organisch aus, finde ich. Und sowohl von der Körperhaltung als auch von den Farben wecken die ganz, ganz, ganz starke Tyranniden-Vibes bei mir.
Ja, und auch
mit
diesen beiden Flügeln da oben raus, mit diesen beiden Klingen, die da oben
rauskommen. Ja, genau, wie so Klingen, die mit denen er so zuhacken kann von oben. Genau.
Ja, das stimmt.
Das sieht ultra organisch aus und irgendwie habe ich noch Probleme, mich damit abzufinden, dass das ein Roboter ist.
Und dann noch in der Fraktion, die ja lore-mäßig eigentlich nur Roboter ist. Das ist ja quasi die Fraktion, die von der AI gesteuert wird.
Mhm.
Eigentlich ganz nett, dass das dann ein schön organisch aussehendes Modell ist.
Mhm. Ja, vielleicht mal als Ausnahme.
Ja. Ja, sehr gut.
Abwechslung.
Das waren die neue Erscheinung in den nächsten 2 Monaten für Infinity.
Ja.
Für einen guten Teil der Fraktion ist auf jeden Fall was dabei. Und ich wünsche allen viel Spaß damit. Ich denke, damit können wir das Thema abhaken. Ich würde vielleicht noch einmal kurz, wo wir gerade bei Infinity und Dinge, die erschienen sind. Vor ein paar Tagen ist ein neues FAQ für Infinity erschienen. Und es ging etwas hoch her in der Community. Eigentlich wollte man, so habe ich es zumindest verstanden, nur Wording verbessern, hat aber da aus Versehen mal für ein paar Tage lang Template-Waffen komplett außer Gefecht genommen. Weil man festgelegt hat, dass Template-Waffen dann gelegt werden müssen, wenn sie deklariert werden. Nun kann man das aber nicht tun, wenn man den Gegner nicht sieht. Das heißt, wenn der Gegner irgendwas außerhalb deiner Sichtlinie macht, kannst du damit nicht antworten in der ARO. Und wenn dann der Gegner in deiner Sichtlinie läuft, darf er trotzdem auf dich schießen. Das war ein bisschen unglücklich. Man arbeitet aber auch schon an einem Fix. Genauso hat man aus Versehen mal Mine Layer etwas nutzlos gemacht, den Skill. Also beim Aufstellen der Miniaturen dürfen Mine Layer eine Mine legen rund um sich rum. Und der Spaß daran ist eigentlich, dass man nicht weiß, was die Mine ist und was der Mine Layer ist. Und ob das vielleicht ein anderes Modell ist. Jetzt hat man in diesem FAQ eingeführt, dass man immer vom Mine Layer aus messen muss, ob die Mine im passenden Legebereich ist. Das heißt, der Gegner muss wissen, was der Mine Layer ist. Mhm. Auch das hat man mittlerweile wieder repariert in so einem kleinen Hotfix, der dann nur irgendwie über einen Forumsbeitrag geliefert wurde, aber ich bin der festen Überzeugung, dass da bald nochmal ein neues Update-Dokument kommt. Also auch da ein bisschen im Auge halten alles. Wird noch ein paar spannende Tage, glaube ich. Was das Infinity-Regelwerk anbelangt. Wollte ich nur kurz einschieben, weil wir gerade bei Infinity waren.
Mhm. Ja, bei Games Workshop hat sich auch ein bisschen was getan. Erstmal will ich gleich noch ein bisschen was zum Tau-Codex sagen, der gestern released ist. Aber bevor ich das tue, werde ich noch ganz kurz die Neuheiten der nächsten Woche ansprechen. Das ist auch eigentlich nicht so viel. Das ist eigentlich nur Eldritch Omens. Die nächste Woche steht also im Zeichen von Eldritch Omens, einer Zwei-Spieler-Box. GW probiert ja im Moment so ein bisschen seine Release-Strategie hinaus, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht ist da auch ein ganz großer Plan dahinter. Und sie haben Statistiken für jede Armee gemacht, ob die sich in einer Splitbox besser verkaufen als in einer Einzelbox. Aber es ist jetzt im Moment so, dass immer abwechselnd mehr oder weniger Armeen einzeln erscheinen, mit einer Combat Patrol als Grundbox quasi, also die Nachfolge der Stat-Collecting-Boxen. Oder, so wie bei Eldritch Omens beispielsweise, in einer Zweispielerbox. Diesmal sind es Chaos Space Marines und Eldari. Also genauer genommen Craft Worlds wahrscheinlich. Es sei denn, da wird jetzt irgendwas an neuen Unterfraktionen aufgemacht, aber oder ob der Codex jetzt Eldari heißen wird statt Craft Worlds, das wird sich jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich zeigen, aber es sind Eldar.
Nur um das Meme zu bedienen, liegt auch ein Primaris Captain in der Box bei.
Nein, leider nicht.
Ein Release ohne Space Marine.
Ein Release ohne Space Marine, aber das gibt's in letzter Zeit häufiger mal. Also nicht ohne Space Marine, aber ohne Loyalisten Space Marine. Gibt es ein Release ohne Space Marines? Also komplett ohne Space Marines. Wird dünn, ne? Bei den Zwei-Spieler-Boxen.
Das wirst du mir besser sagen können, als ich das jemals weiß.
Ich überlege gerade, weil die Thousand Suns, die letztens in der Box waren, waren ja auch im Prinzip Space Marines. Ja, tatsächlich fällt mir jetzt gerade spontan keine Box an, keine Zwei-Spieler-Box, die gar keine Space Marines enthält. Aber diesmal sind es keine Schlümpfe. Es sind ausnahmsweise keine Schlümpfe, sondern es sind schwarze, böse Chaos Space Marines. Was ja immer ein bisschen Abwechslung ist.
Und dazu ja auch noch jubilierende Xenos-Spieler. Games Workshop hat auch wieder angefangen, an euch zu denken. Jetzt mit bald Elder und mit bald Tau.
Ja,
oder mit die jetzt Dokari schon Tau, sind der ist schon erschienen.
Genau, die Tau sind schon raus, die sind seit gestern draußen. mit einem neuen Codex. Und kriegen jetzt vielleicht auch ein bisschen Liebe in Form von neuen Miniaturen. Mal schauen, was da noch so kommt. Die Drukhari sind ja der totale Burner, auch in der Meta total. Also endlich mal kein, also seit der 8. Edition ist es ja, seit dem zweiten Space Marine Codex, der in der 8. Edition erschienen ist. Sie haben ja, also das ist die einzige Fraktion, die einen geupdateten Codex bekommen hat innerhalb der 8. Edition. Sie haben irgendwie am Ende gemerkt, oh nein, unsere Hauptarmee, unsere Showcase-Armee ist ja gar nicht mehr OP. Was können wir
das
denn da
geht
tun?
So nicht weiter.
Das Spiel sieht aus, als wäre es gebalanced. Was machen wir jetzt? Und dann haben sie gedacht, hey, komm, wir bringen einen Codex raus mit dem Namen Space Marines 2. Und haben dann schön zu Ende der achten Edition nochmal alles aus den Leuten gepresst, was sie kriegen konnten.
Ein Benennungsschema, was ich eigentlich vor allem von Fastfood-Restaurants kenne.
Ja.
So Pizzeria, also, Mülheim 2.
Ja, es war halt tatsächlich, also es war 8.5 im Prinzip.
Und auch vom Power-Level her.
Ja, also vom Power-Level her war es danach so, dass man sich als Space Marine-Spieler ein bisschen schlecht fühlen musste, wenn man gespielt hat. Weil man einfach niemandem Spaß gemacht hat. Selbst mit absoluten Casualisten hat man teilweise Leuten ihre Turnierlisten kaputt gemacht. Das war halt das schon sehr, sehr, sehr scheiße.
Das klingt schmerzhaft.
War ein sehr cooler Codex. War einer der kürzest bestehenden Kodizes, die es hier gab, aber war auf jeden Fall ganz toll. Hat sehr viel Spaß gemacht. Habe ich nicht von profitiert, weil Codex Deathwatch damals noch eine eigene Unterfraktion war und kein Teil des Space Marine Kodizes. Aber ich habe mich nämlich auch schon gefragt, so, boah, warum waren denn meine Deathwatch-Miniaturen in der 8. Edition nicht so gut? Wie kann das nur sein? Und dann fiel es mir auf, damals hatten sie noch einen eigenen Codex und kein Supplement.
Immerhin musste ich ein paar Mal weniger waschen, weil ich mich echt nicht so schmutzig gefühlt habe nach dem Spiel.
Schlecht fühlen, ja. Aber das war echt, also, ein bisschen unbalanciert. Das haben sie ja jetzt mit der neuen Edition insgesamt ein bisschen besser hinbekommen. Drukhari sind jetzt im Moment ganz groß im Kommen, von daher endlich mal was anderes als Space Marines oben in der Meta. Die Eldari könnte ich mir gut vorstellen, dass die auch relativ stark sein werden, weil da auch viel Überschneidung ist, ne? Bei eventuellen Modellen. Und dann, ja. Ich bin noch, das ist, ach so, das fällt mir gerade noch ein. Ich bin gerade ein bisschen unorganisiert. Man hat ja in der Box verhältnismäßig wenig Miniaturen. Also, ich finde, für eine Zwei-Spieler-Starterbox ist das wenig. Das liegt aber auch daran, was für Miniaturen das sind. Wenn ich das richtig sehe, hat man bei der Eldari-Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Miniaturen. Und bei der Chaos-Basement-Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Miniaturen. Ich glaube, 16
bist
Miniaturen.
Bist du sicher, dass du nicht noch den Infinity-Starter offen hast?
Nein. Ja, 40k der Skirmisher. Das ist halt so. Ne? Also, ich dachte auch, als ich das sah, also, es sah eher aus, als wäre es eine Fraktion, aber es sind tatsächlich zwei Fraktionen. Man hat sich ja mittlerweile daran gewöhnt, dass dadurch, dass auch mal größere Modelle in die Combat Patrol Boxen reinkommen, diese von der Figurenanzahl nicht unbedingt klassisch das vermitteln, was sie tun sollten, nämlich einen Start ins Sammeln und ins Spielen zu geben.
Wobei ich sagen muss, ich unterstütze das. Also sollte ich jemals in die Versuchung kommen, nochmal mit 40k anzufangen. Ich bin immer großer Freund. Also mein größtes Argument, um mal Games Workshops Figuren zu holen, wäre geile, dicke Modelle. Weil das, muss ich sagen, das kann Games Workshop ja wirklich, wirklich gut mit ihrer Spritzgusstechnik. Riesige Modelle bauen, die wirklich fantastisch aussehen. Ich habe hier noch in einer Vitrine die Alariel stehen und ich habe einige Treelords von Sylvaner stehen aus der Age of Sigmar Serie. Und da muss ich sagen, das hat wirklich Spaß gemacht, die zu bauen. Das hat Spaß gemacht, die zu bemalen. Weil so massive Modelle findet man, glaube ich, bei wenigen anderen Spielsystemen.
Ja, also es sind halt große Modelle dabei, es ist ein Flieger dabei. Also man kann sich nicht beschweren, glaube ich, vom Preis-Leistungs-Verhältnis der Box. Aber es sieht im Vergleich ein bisschen mickrig aus. Und es hört sich auch ein bisschen mickrig an, wenn man sagt, es sind 16 Miniaturen drin. Dafür sind es angeblich, also wenn sich GW nicht verschrieben hat zumindest, 700 Abziehbildchen, also 700 Decals.
Oh Gott.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, es sind 70. Alles in mir schreit, es müssen 70 sein. Sie haben sich vertippt. Sie haben eine Doppel-Null reingezogen. Aber tatsächlich steht hier 700.
Over ich halte auch 700. 70 für realistischer.
Und dementsprechend, ich glaube, es sind 70, aber wenn 700 sind, mea culpa, GW, dann habt ihr tatsächlich könnten wir jede Miniatur, jede einzelne Miniatur mit, wo wollen wir das ausrechnen? Also, es klingt so, als ob wir die mit jeweils 50 Abziehbildern bekleben könnten, im Schnitt.
Da kann man sich das bemalen sparen, zumindest.
Man richtig,
wird einfach
dann
nur noch
die Figur halt,
in Decals eingewickelt.
Genau, das wird auch mal was. GW verkauft keine Farben mehr, sondern nur noch Sticker, die genau auf die einzelnen Oberflächen passen. So wie Revell früher.
Oder der Lego-Ansatz.
Ne? Ja, das ist gut.
Außerdem kann man sich dann bei der Größe der der Dekelbögen das Ausschneiden einzelner Dekels sparen. Man nimmt einfach die Mini und rollt sie drin ein und legt das ganze Ding dann für den Tag in Wasser ein. Und schaut mal, was da rauskommt.
Ja, das kann ja dann auch sehr. Also manchmal sind es dann sicher beeindruckende Paintjobs bei. Oder Dekeljobs.
Miniaturen malen als avantgardistische Kunst.
Mhm.
Gefällt mir echt gut, das Konzept.
Ja. Ja, ansonsten ist die Box verhältnismäßig wenig beeindruckend. Parallel werden auch wieder die beiden Kulizis erscheinen für die beiden Armeen. Da muss man ja sagen, schafft es GW jetzt endlich mal, die Kulizis in einem Tempo rauszuhauen, die Hoffnung bringen, dass die eigene Armee dann auch irgendwann mal noch in diesem Jahr einen Kodex erhält. Das war ja in der 8. Edition teilweise sehr, sehr schleppend. Und jetzt machen sie es schon zügig. Also es kommt schon recht ordentlich viel.
Da muss ich auch sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum man nicht, wenn man eine neue Edition vorbereitet, auch die Kodizes einmal aus einem Guss macht und das dann gleichzeitig released.
Weil das zu viel Geld auf einmal ist.
Dass die Leute ausgeben müssen oder das GW vorstrecken muss?
Also ich glaube beides und noch ein dritter Aspekt. Also zu viel Geld, was auf einmal reinkommt. Also die Leute.
Du meinst, weil die Steuerklasse dann so hoch geht oder was?
Nee, ich glaube einfach schon allein aus der Betrachtung, also allein wenn du so überlegst, angenommen du planst, angenommen, wir behaupten jetzt mal, jede Armee wäre gleich intensiv gespielt, was ja Quatsch ist. Und dann gucken wir mal, wie viele Kulizes GW so verkauft. Und das sind tatsächlich schon so in die Hunderttausende von einer Armee. Und jetzt überleg dir mal, dass du nicht 100.000 Bücher drucken und auf Lager legen lassen musst, sondern 100.000 mal 30. Ja, weil gut. Du 30 Kodizes / Supplements rausbringst für irgendwelche Space Marine Unterfraktionen, die dann alle gleichzeitig auf den Markt gebracht werden müssen, von dir alle gleichzeitig versandfertig gemacht werden müssen. Dann hast du einmal im Jahr einen Riesenhaufen Geld eingenommen und kannst dich quasi den ganzen Rest des Jahres darauf konzentrieren, Miniaturen zu machen. Aber dann hast du ja keine, also GW nutzt die einzelnen Releases ja auch gezielt, um Durststrecken zu überbrücken. Also um zu sagen, oh guck mal, hier haben wir ein Sommerloch. Was machen wir in diesem Sommerloch? Eine riesige Zweispielerbox.
Ja.
Oder hey, es gibt das Januarloch nach Weihnachten. Was macht GW? Bringt Kodizes raus, damit die Leute, die Armeen spielen, die auf jeden Fall kaufen. Na? Ich glaube, das würde einfach in der gesamten Strategie nicht passen und das wäre auch logistisch eine Katastrophe. Die könnten ja quasi den Rest des Jahres zumachen. Ja, ich meine, stell dir mal vor, oh, jetzt habe ich vor was getreten, das war laut. Jetzt stell dir mal wirklich vor, die würden alles auf einmal releasen, die ganzen Bücher. Ich habe das auch schon mal überlegt, wie cool das wäre, aber dann könnten die ja wirklich so Saisonarbeit machen, ne? Dann sind die halt drei Monate beschäftigt und danach ist einfach das Jahr zu.
Ich glaube, es würde halt einfach dem Spiel gut tun. Also, das ist zumindest so meine Age of Sigmar-Erfahrung gewesen, dass halt die Armeen, die gerade einen neuen Kodex bekommen haben, bis auf Sylvaness, immer super stark waren und alles andere stank dagegen so ein bisschen ab. Mhm. Und weiß ich nicht, ich finde, das hat mir so wenig Spaß am Spiel geraubt, wenn du wusstest, einerseits wollte ich mich drüber freuen, wenn der Kollege einen neuen Kodex bekommen hat, andererseits wusstest du auch, boah, den nächsten drei Monate, ne, werde ich richtig auf die Fresse bekommen.
Ja, also um das mal anhand des Tau-Kodex, der gestern erschienen ist, zu beleuchten. Also es gibt einen Power-Creep und es wurde ja auch vor kurzem von GW tatsächlich eine Liste veröffentlicht, also eine Statistik veröffentlicht, die bei allen offiziellen Turnieren gemessen hat, wie häufig eine bestimmte Armee siegt. Und normalerweise sollte ja eine Armee, wenn es rein zufällig wäre, in 50% der Fälle ein Spiel gewinnen. Und ich glaube, die Range war hinterher von 43 bis 55. Das finde ich jetzt nicht zu schlimm. Das hätte ich mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt.
Mhm.
Also, das war näher beieinander, als ich erwartet hätte. Und ich frage mich, ob GW da ein bisschen getweakt hat. und ein bisschen sorgfältig ausgewählt hat, worüber sie da gerade die Statistik machen. Oder ob das tatsächlich so ist. Aber also, wenn es so ist, dann ist es auf jeden Fall ganz anders als der empfundene Power Creep. Und ja, anhand des Tau-Kodex, der jetzt gestern erschienen ist, ich weiß noch nicht, was ich da machen soll. Ne? Also, wir haben heute Tau gegen Deathwatch gespielt, 1500 Punkte. Und ich dachte eigentlich, das ist ein gemachtes Ding. Ne? Also erstens waren die Tau in der 8. Edition unfassbar schlecht. Die Tau waren gewisserweise die, um das für dich zu übersetzen, waren die Silvernest des Weltraums.
Also ich muss sagen, ich habe einen Freund, der Tau-Spieler ist. Grüße gehen raus an Olli. Und ja. Ollis Hauptbeschäftigung in unserer Tabletop-Gruppe in den letzten drei Jahren waren salty Memes über Tau posten. Also insofern gönne ich es den Tau-Spielen jetzt auch ein bisschen, dass mal etwas fröhliche Memes über Tau gepostet werden können. Aber ja, so da kommt eigentlich mein Hauptwissen über die Tau her. Olli, der wütend ist, dass Dinge nicht funktionieren.
Also wie gesagt, also ich finde es bisher echt krass. Also ich bin ja auch kein Tau-Kenner, würde ich sagen. Aber ich habe, glaube ich, bisher kein einziges Spiel gegen. Also ich spiele auch erst seit der 8. Edition, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie ein Spiel gegen Tau verloren. Und ich bin ja jetzt kein besonders. Also ich halte mich nicht für jemanden, der auf einem besonders hohen Niveau Tabletop spielt. Aber gegen Tau verloren habe ich trotzdem noch nicht. Es ist vorher schon eine Sache gewesen, die. Da muss man Könner für sein. Aber mit dem neuen Kodex habe ich ganz schön auf den Sack bekommen. Und das als Deathwatch-Spieler, der ja spezielle Fähigkeiten gegen die einzelnen Xenos-Fraktionen hat. Also, ich habe ja tatsächlich Stratagems, die im Wording das Wort Tau enthalten. Also dachte ich, ich wäre die perfekte Konterarmee eigentlich. Und habe voll auf den Sack bekommen. Tatsächlich voll auf den Sack. Der Ghostkeel war viel zu stark. Die Drohnen zogen extrem. Die Crisis Battle Suits sind richtig, richtig gut. Also, ich möchte jetzt nicht, das ist kein Rant, soll man nicht verwechseln. Ich habe gesagt, glaube ich, zu stark. Ich weiß nicht, ob die zu stark sind. Ich glaube, das wird sich noch zeigen, so im Laufe der Zeit, auch wenn man so die ersten Taktiken hat, wie man dagegen vorgehen kann und so. Aber bisher wirkt es auf jeden Fall so, als ob die Tau einen deutlich angepassteren Standard haben als in der 8. Edition und deutlich oben mitspielen können.
Ja, es bleibt zumindest spannend. Also im Regelfall oder im Optimalfall hat man ja so eine Spirale aus, oh, das ist aber stark, dann fangen viele Hirne an zu denken. und finden irgendwas, was das etwas weniger stark macht und wie man dagegen spielt. Und dann wird da das nächste gesucht, was wieder stark ist. Oder der Konter für den Konter. Und ich bin mal gespannt, ob sich das da einstellt oder ob das bei dem Oh, dass es aber stark bleibt.
Richtig. Das finde ich eigentlich mal ganz spannend. Na, man meint, es gibt so viele Leute auf der Welt, die sich ja auch richtig intensiv mit solchen Meta-Sachen beschäftigen. Da meine ich dann eigentlich immer, also ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, ich gucke an Tag 2 ins Internet und finde schon ganz viele Hinweise. In letzter Zeit ist das nicht mehr so. Ich glaube, bis man die ersten richtig guten Deathwatch-Listen gesehen hat, nachdem der Codex rauskam, das dauerte fast 2 Monate. Ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass GW irgendwie weniger leicht analysierbar ist als früher. Was ich auch nicht schlecht finde, ne, wenn man sich da ein bisschen mehr reinfuchsen muss. Aber auf jeden Fall ist das eine spannende Sache. Also die Tau bisher wirken echt richtig krass stark. Und so ein Ghost Keel, der hat 155 Punkte, wenn man den voll ausrüstet ungefähr. Da möchte ich, glaube ich, kein einziges 150-Punkte-Modell, das ich in meinem Fuhrpark habe, gegen antreten lassen, weil das wird halt einfach kaputt gemacht. Also nach bisherigem Standard. Das muss man mal schauen, wie sich das dann so ergibt. Was man dann so finden kann. Vielleicht werden dann auch mal wieder ein paar Minis nützlicher, die man lange nicht benutzt hat. Weil die quasi ein Overkill waren oder so. Vielleicht auch so ein paar ältere Modelle, wieder sowas wie die Terminatoren oder so. Mal gucken. Einfach mal schauen, was dann noch so passiert. Aber ist auf jeden Fall interessant.
Zu dem schwieriger Analysierer habe ich gestern noch mit einem Freund gesprochen. Der war hier zu Besuch. Wir haben ein bisschen gemalt, bisschen Infinity gespielt. War ein spaßiger Tag. Und irgendwann fing er auch so ein bisschen an, über 40k zu erzählen und sagte, dass wohl dadurch, dass es immer mehr andere Arten gibt, um Randomness zu beeinflussen. Also, oder um dieses Spiel von der Mathematik immer komplexer wird. Genau das, was du gerade angesprochen hast mit, wir haben Rüstungswurf, wir haben eine Waffe, die Rüstungswürfe ignorieren. Wir haben Unverwundbarkeitswürfe und Waffen, die Unverwundbarkeitswürfe ignorieren und Waffen, die alles ignorieren. Und wir haben die Rerolls auf 1, wir haben die allgemeinen Rerolls. Wir haben Rerolls, die nur passieren, wenn gewisse andere Zustände im Spiel eintreten und wenn Auren da sind und was weiß ich. Dass es wohl immer schwieriger wird, zumindest war das auch sein Bericht und das deckt sich ja mit dem, was du gerade vermutet hast, dass wirklich so langsam die Mathheimer-Leute anfangen zu streiken und sagen, nee, komm, das kriegen wir in unserer aktuellen Engine zumindest nicht abgebildet und müssten dafür erstmal neu anfangen zu basteln. Also ja, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass dieses Spiel durch die zunehmende Komplexität der einzelnen Würfe und Statistiken und der immer überbordenderen Fähigkeiten durchaus schwieriger einfach zu analysieren wird.
Ja, und was ja auch, wie gesagt, nicht schlecht wäre. Also es ist ja gut und schön, wenn man sich mal eben ausrechnet, wie der Erwartungswert für diese Kampfphase ist oder so, was man so rausschießt mit dieser Einheit, mit dieser Waffe. Aber es ist ja auch schade, wenn man aufs Spielfeld guckt und sagt, ja, also ich habe gewonnen. Und das 2 Runden vorher, weil man einfach schon wissen kann, dass es so ausgehen muss. Ne? Also das bringt natürlich auch eine gewisse Frustration mit sich und macht das Spiel auch langweilig. Von daher, ich finde es schön, wenn man auch hin und wieder Gefühlsentscheidungen trifft während des Spielens und hinterher bei der Analyse merkt, okay, das war falsch und das war falsch, weil.
Ich glaube sogar, dass das für ein Spiel wie 40k relativ unabdingbar ist, das ein bisschen schwierig im Kopf berechenbar zu halten. Mhm. Ja. Einfach durch die Masse der Würfel, die geworfen werden. Man kippt bei 40k und bei Age of Sigmar ja gerne mal so einen Putzeimer Würfel auf den Tisch und schaut mal, was größer als eine 3 ist. Dadurch verlierst du ja auch jede Randomness, die so ein Würfelwurf eigentlich hat. Na, also wenn ich irgendwie 40, 50 Würfel für eine Attacke werfe. Genau, wenn ich 40, 50 Würfel für eine Attacke werfe, ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass ich wahrscheinlich so innerhalb von 5% plus minus von meiner Erwartung bleibe. Was dann ja irgendwann auch den Sinn eines Würfelwurfs so ein bisschen
Also ich glaube, der höchste von mir gemachte Würfelwurf war, glaube ich, mal 110 Würfel. Ja. Mit einer 10 mannstarken Soldier-Einheit. Und dann war das halt wirklich so, okay, ich würfel jetzt 25 viermal und dann würfel ich nochmal 10 Würfel und dann gucken wir mal, was wir aufgeschrieben haben.
Ich glaube, das meiste, was ich mal so gewürfelt habe, war ein 30er Block Dryaden bei Age of Sigmar, die dann noch durch irgendeine Command-Fähigkeit eine Attacke mehr bekamen. Dann hatten die auf einmal jede 3 Attacken. Und dann hatte ich noch irgendein Artefakt, was das Ding zweimal direkt hintereinander hat kämpfen lassen, wenn noch was stand. Was dann halt im Idealfall werfen dir dann halt entspannte 180 Würfel, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe.
Ja, stimmt, ich habe ja auch Orks, deswegen, ja stimmt, bei denen hätte ich wahrscheinlich schon mal, könnte gut sein, dass ich schon mal mehr als 110 Würfel geworfen habe.
Ja, spätestens an dem Punkt verliert man ja den Sinn eines Würfelwurfs.
Ja, richtig, kann man eigentlich auch sagen, Leute, schaut mal, im Durchschnitt treffe ich hier mit 47, wollen wir uns auf 46 einigen?
Ja, genau.
Vor allem, wenn du dann noch rerollen kannst, ne, also... Ja. Wenn dir das nicht passt, dann mach's halt nochmal. Beim zweiten Mal wird's schon näher dran sein.
Ja, irgendwann wird man schon finden, was man sucht. Nein, und insofern finde ich das vielleicht, also einerseits finde ich das ganz cool, dass es dieses Spiel nicht ganz so berechenbar bleibt, weil es ja doch Spannung reinbringt. Andererseits war das auch immer etwas, was mich bei Age of Sigmar so ein bisschen abgeschreckt hat, dass, ich nenn's mal Mental Load, in einem ganz widerlichen Denglisch, dass man halt einfach so viel im Kopf behalten musste. So dieses, hier ist eine Aura und die Einheit gibt der Einheit ja noch einen Bonus und wenn ich um das Geländestück stehe, kriege ich ja auch nochmal einen Bonus da drauf. Ach ja, und die können ja auch nochmal, keine Ahnung, ihren Verwundungswurf rerollen. Das fand ich anstrengend und hat trotzdem die Entscheidung, die ich während des Spiels gemacht habe, mich spannender gemacht, weil es halt trotzdem Automatismus war. Meine Entscheidung wäre nicht großartig anders gelaufen, hätte ich diesen Reroll nicht gehabt. Und gleichzeitig finde ich, also das ist ein bisschen die Abwägung. Ne? Einerseits macht es natürlich das spannender, weil es so ein bisschen wieder diesen Zufalls- und Intuitionsfaktor einführt. Und andererseits finde ich aber es auch einfach anstrengend zu spielen. Oder fand ich es zumindest anstrengend zu spielen.
Ja, es ist auch manchmal, manchmal hat man auch das Gefühl, was die Spreu vom Weizen trennt, ist gar nicht nur zu wissen, wann man welche Fähigkeit einsetzen kann und die Fähigkeit in anderen Armeen zu können, sondern auch einfach nicht den Moment zu verpassen, in der Reihenfolge, in der man die ganze Scheiße immer quasi runterbeten muss. Das ist schon, also manche Zugfolgen oder manche Handlungsfolgen werden so ein bisschen mantramäßig.
Ja, kleine Werbung an dem Punkt für AOS Reminders. Wer von euch Age of Sigmar spielt, es gibt ein schönes Online-Tool, AOS Reminders, wo man die Armeeliste, die man sich über den Warscroll-Builder zusammenbastelt, hochladen kann als PDF. Und das Ding wirft einem alle Regeln nach Phasen geordnet raus. Nach Phasen und Miniaturen geordnet.
Ach, das ist ja schön. Das ist ja klug.
Ja, das ist sehr klug. Das erzeugt einem quasi dann so ein, also wenn ich so eine durchschnittliche Age of Sigmar Armee-Liste da reinpacke, kommen dann so fünf DIN A4 Seiten Kleingedrucktes raus. Aber da sind dann alle Regeln drin und ich kann nichts verpassen.
Ob das also jetzt zum Üben gutes und Playtesten ist das vielleicht gar nicht schlecht.
Ja, ob das jetzt ein schönes Spielerlebnis ist, sich an den Phasen lang herzuhangeln, das hat dann mehr so ein bisschen den Charme einer Bedienungsanleitung von Ikea. Aber ja, gibt's auf jeden Fall, fand ich nützlich, vor allem für neue Listen und für neue Minis, dass man da nichts vergisst.
Müssen wir eigentlich mal schauen, ob es sowas auch für 40K gibt. 40K ist ja eigentlich das populärere Spiel, wahrscheinlich gibt's das da schon lange und ich habe das einfach nur verpasst.
Ich könnte es mir gut vorstellen. Ich weiß auch von einem bekannten ITler von mir, mit dem ich früher Age of Sigmar gespielt habe, hat sich das Ding selbst gebaut auf einer eigenen App, auf einem eigenen Webserver und hat es immer auf seinem Tablet nebenbei mitlaufen lassen.
Großartig.
Also, kann ich nur empfehlen.
Ja, das war's dann eigentlich auch schon mit den Neuheiten. Das große Thema Airbrushen. Airbrushen, was ist das eigentlich? Fabian, was ist denn eigentlich Airbrushen?
Ja, Airbrushen ist, man pustet Farbe auf die Miniaturen, statt sie drauf zu streichen. Man nutzt welchen Luftstrom und eine relativ dünne Farbe und bläst damit die Partikel drauf. macht man im Automobilbereich wahrscheinlich relativ oft. Könnte man sagen, es ist wie eine so ein bisschen wie eine Spraydose, nur halt ein bisschen gezielter.
Ich wollte gerade fragen, was ist denn der Unterschied zu einer Sprühdose?
Aber ah, wunderbar, ja, das kann ich ja auch beantworten. Hm? In der Sprühdose ist Lösemittel. So einfach. Also ich habe in der Sprühdose habe ich ein Treibgas und meine Farbe ist im Lösemittel gelöst, die dann drauf gesprüht wird und was dann wegdampft. Die Airbrush arbeitet ohne Lösemittel. Die hat wirklich nur Druckluft dahinter.
Die arbeitet statt wie mit Butan.
Genau, statt wie
aber
Butan.
Die hat ein Lösemittel. Wasser.
Ja, gut. Okay. Lösemittel sind für mich organische Lösemittel. Also Spraydose ist Butan drin als Treibgas. In der Airbrush brauche ich das nicht, da habe ich einfach nur Druckluft und sprühe die Farbe so dünn auf, dass das Trägermittel für die Farbe, das Wasser, was die Farbe runter verdünnt, relativ schnell wegtrocknet.
Mhm. Genau. Jetzt kann man natürlich fragen, okay, wenn ich Sprühdosen habe, warum brauche ich denn überhaupt eine Airbrush? Oder gibt es dann irgendwelche Situationen, wo eine Airbrush praktisch ist? Und da würden mir gleich mehrere einfallen. So als passionierter Airbrush-Verkäufer. erstens, wie du schon sagtest, ist es ein anderes Sprühverhalten und potenziell ein deutlich feineres. Wenn man sich das erklären möchte, dann ist die Erklärung ganz einfach. So eine Sprühdosendüse ist eine Einwegdüse. Und so eine Einwegdüse wird halt qualitativ nicht mit einer hochwertig produzierten Düse mithalten können, die für mehrmaligen Gebrauch und Reinigung ausgelegt ist. Also allein die Tatsache, dass das quasi eine Wegwerfdüse ist, macht sie schon logischerweise weniger wertig. Was nicht heißt, dass sie keine Anwendungsbereiche haben. Und es gibt ja auch relativ hochwertige Sprühdosendüsen, gerade so im Graffiti-Bereich. Aber das ist nicht das, was man üblicherweise benutzen würde für Miniaturen. Und gerade wenn es sehr kleine und sehr feine Düsen sein sollen, dann sind Einwegdüsen einfach deutlich schlechter und spucken mehr und können weniger stabil einen schwachen Luftstrom erzeugen. Sind auch schwerer zu dosieren von der Hand auch. Und ja, hinzu kommt halt, dass es auch schon aus einer ökologischen und ökonomischen Perspektive sich nicht wirklich rechnet, eine Dose zu nehmen. Zumindest in sehr, sehr vielen Bereichen des Hobbys. Es gibt mit Sicherheit ganz viele Bereiche außerhalb des Hobbys und auch innerhalb des Hobbys, wo eine Sprühdose eine echt gute Wahl sein kann. Aber wenn man das lange betreibt, ist es sowohl ökologisch als auch ökonomisch meistens nicht so schlau.
Ich meine, allein schon, wenn ich mal mir so überlege, was so eine Sprühdose kostet, ich sag mal grob einen Zehner, und dann überlege, ich hab so alleine gerade auf meinem Schreibtisch geschätzt 20 Farben stehen, die ich ja theoretisch alle in eine Airbrush reinstopfen kann, dann wird das ein sehr teures Unterfangen, Miniaturen ausschließlich mit Sprühdosen zu besprühen, unabhängig davon, ob ich auch die Miniatur überhaupt treffe. Ja, also, das ist nämlich der nächste große Vorteil der Airbrush, genau. ich kann beliebig Farben reinpacken. Eigentlich jede Farbe, jede Acrylfarbe, die man so im Regal des Weltenrandes findet, und auch überall anders, kann runterverdünnt in eine Airbrush genutzt werden.
Eigentlich sogar ja jede Farbe überhaupt. Also, sowohl im Hobby als auch außerhalb des Hobbys. Es ist mir noch keine Farbe bekannt oder untergekommen, außer man befasst den Farbbereich, also den Begriff Farbe jetzt so weit, dass man sagt, irgendwelche Kreiden oder so zählen da auch zu. Oder Wachsmalstifte. Also ansonsten sind mir tatsächlich noch keine Farben untergekommen, die nicht mit entsprechender Bearbeitung oder Verdünnung vernünftig durch eine Airbrush gesprüht werden konnten. Na, also von irgendwelchen eigenartigen Lacken angefangen, über Metallicfarben, über Tinten, über ja, alle möglichen Acryl- oder Emaille- oder Ölfarben. Alles davon ist erstmal sprühbar, wenn man es entsprechend von der Viskosität her anpasst. Und
ja auch teilweise besser sprühbar. Also vor allem Farben, die eine sehr, sehr glatte Oberfläche brauchen. Wenn ich ein wirklich glänzendes Finish haben möchte oder besonders bei den allseits beliebten Shifterfarben, bei diesen farbchangierenden Farben, die nach Winkel, wo ich drauf gucke, einen anderen Farbton bekommen. Bei denen ist natürlich eine glatte Oberfläche besonders wichtig und ein gleichmäßiges Auftragen. Und das geht mit der Airbrush einfach auch besser als mit dem Pinsel.
Mhm.
Weil beim Pinsel habe ich naturgegeben einzelne Fasern, die die Farbe verteilen, und bei einer Airbrush halt nicht. Also eine Airbrush trägt einfach viel, viel gleichmäßiger und glatter auf.
Dazu muss man auch nochmal sagen, also wenn man mit einem Pinsel eine dünne Schicht aufträgt, also eine wirklich dünne Schicht, wenn man sich Mühe gibt, man verdünnt die Farbe entsprechend, man macht vielleicht zwei dünne Schichten, um bevor man überhaupt einen deckenden Farbeindruck bekommt, dann schafft man als guter und geduldiger Maler Schichtdicken so um die 0,05 mm. Das ist schon extrem dünn. Eine Airbrush schafft nochmal ungefähr 50 mal dünnere Schichten. Und das ohne, dass man unfassbar gut trainiert ist. Na, also das ist deutlich feiner als das, was man normalerweise macht. Dadurch ist es natürlich auch deutlich anfälliger. Man hat häufig so Situationen, dass irgendwelche Farbverläufe eventuell sich schneller abreiben, wenn man die nicht versiegelt, wenn man die Miniatur anfasst, allein schon abrasiv genug ist, ne, und genug Reibung erzeugt, um da was zu beschädigen. Gerade mal so an Kanten oder so, wo man mal hängen bleibt oder stößt. Aber erstmal ist das unfassbar fein. Das heißt, man kann deutlich besser regulieren, wie viel man da eigentlich drauf gibt. Und kriegt es auch viel leichter gleichmäßig hin, eben weil da so wenig passiert. Und vielleicht auch zu einer Sprühdose. Ne? Also mit einer Sprühdose sprühen und dann hinterher sagen, es ist an manchen Stellen noch nicht perfekt, ich gehe ein zweites Mal drüber, kann ja schon fatal sein.
Ja.
Also ein zweites Mal drüber sprühen mit einer Sprühdose kann ja bei manchen Miniaturen schon dafür sorgen, dass manche Details einfach weg sind. Gerade bei sehr, sehr feinen Miniaturen wie Infinity-Modellen zum Beispiel, die ja nochmal ganz andere Strukturfeinheiten haben, teilweise bei irgendwelchen Oberflächentexturen oder so.
Ja, ich habe gerade hier
eingezeichnet sind.
Ja, ich habe gerade hier auf meinem Schreibtisch eine Alguacil Mini aus der Crimsonstone Starterbox rumstehen noch. Die ist noch nicht geprimert. Die muss man bald zum Weltenrand, um dort mit einer Airbrush geprimert zu werden. Und wenn ich mir da vorstelle, ich halte mal mit der Sprühdose so auf den geriffelten Pullover, der so oben aus der Rüstung rausguckt, oder auf die relativ feinen Pupillen in den Augen bei so einer, ja, doch recht kleinen Miniatur drauf, dann dürfte davon wahrscheinlich nicht mehr viel übrig bleiben.
Mhm.
Und bei Airbrushes, ich habe gestern angefangen, eine Mini zu bemalen, die ich auch mit der Airbrush grundiert habe. Und da war die Schichtdicke so dünn, dass ich sogar durch die Grundierung noch minimal das Metall durchschimmern habe sehen können. Also es war weiß, aber ich habe einen leichten Schimmer noch durchgesehen. Man kriegt wirklich, wirklich dünne Schichten hin.
Und jetzt ist es natürlich nicht so, also wir wollen jetzt hier ja nicht die Sprühdose verteufeln. Die ist durchaus nützlich und kann auch viele Sachen extrem fein machen. Also gerade wenn man so mal im Automobilbereich guckt und mal echten Lackierern zusieht, wie sie mit einer Sprühdose umgehen, sie entsprechend vorbereiten, also sie warm machen, sie gut durchschütteln, gut durchmischen, sie dann anschließend benutzen, bei guten Wetterbedingungen, dann hat man auch echt gute Ergebnisse. Aber das ist nämlich genau das Ding. Ne? Also man braucht irgendwie das passende Wetter, man braucht irgendwie die richtige Behandlung der Dose. Jetzt könnte man sagen, gut, richtig behandeln muss man Airbrush auch. Aber man ist plötzlich nicht mehr darauf angewiesen, irgendwo zu sein, wo in der Regel draußen ist, weil die wenigsten von uns haben eine Sprühraum quasi, sag ich mal, der eine Abzuganlage und einen Filter hat. Sondern die meisten von uns würden wahrscheinlich, entweder zu Hause oder draußen sprühen können. Sobald ich drin sprühe, habe ich das Problem, dass ich, naja, Treibgase, die ich nicht unbedingt in meiner Wohnung haben möchte, in meine Wohnung reinsprühe. Und die Farbe spritzt ja auch rum. Das heißt, eigentlich kann ich die Dosen nur draußen benutzen. Dann benutze ich sie draußen und dann bin ich davon abhängig, dass es gerade nicht zu feucht ist, das Wetter, dass es nicht zu trocken ist, dass es nicht zu warm ist, zu kalt ist. All das beeinflusst ja mein Sprühergebnis. Und dementsprechend könnte man sagen, ist man damit so ein bisschen auf Gedeih und Verderb der Natur ausgeliefert. Im Prinzip sind Sprühdosen die Bear-Grylls-Methode.
Ja.
Wer Sprühdosen benutzt, kann auch im anschließenden Schluss einen Elefantenfladen auswringen, um an Trinkwasser zu kommen. Das ist meine Meinung.
Also, wenn ihr in eurem Garten, wo ihr eure Sprühdose benutzt, einen Elefantenfladen findet, feel free, auswringen. Nein, die Sprühdose hat natürlich den großen Vorteil, man ist schneller damit. Mhm. Ich muss die Sprühdose nachher nicht großartig sauber machen. Ich kriege auch, würde ich zumindest so einschätzen, mehr Miniaturen in gleicher Zeit grundiert. Einfach weil der Sprühwinkel viel größer ist.
Ich kann, also doch.
Mhm. Ich kann halt mit der Sprühdose einfach alles auf eine große Holzlatte kleben oder den wunderbaren Grundierstick von Games Workshop nutzen. Und halt da dran lang sprühen. Das ist wahrscheinlich mit der Airbrush, weil die ein bisschen ortsgebundener ist als eine Sprühdose, auch nicht so einfach.
Ja, und vor allem auch, weil da auch deutlich weniger Farbdurchsatz ist, ne? Also, wie schnell man so eine 400 Milliliter Dose leer kriegt, jeder, der das gemacht hat, weiß, und das man verwendet mit Hairbrush, da kommt einfach pro Sekunde deutlich mehr Farbe raus.
Ja.
Dementsprechend ja, wenn es nach Geschwindigkeit geht und ich jetzt zum Beispiel eine ganze Armee grundieren müsste, dann, und ich würde das als Speedpainting machen oder so, dann würde ich vielleicht auch sagen, boah, vielleicht ist es schlau für dieses Projekt 4 Sprühdosen zu kaufen. Weil mit der Airbrush bin ich wahrscheinlich ein bisschen länger dran. Allein schon, weil ich, dadurch, dass ich feiner arbeite, auch in der Regel kleinschrittiger arbeite, mir das Objekt mehr angucke von unterschiedlichen Seiten, hier mal ein bisschen Sprüh, da mal ein bisschen Sprüh in die Lücken, da hat man schon ein bisschen mehr zu tun eventuell, als im Vergleich mit einer Sprühdose, wo man von 2-3 Seiten einmal volle Kanne drauf gibt und dann ist man im Prinzip durch.
Ja, definitiv. Was natürlich die Airbrush, wir haben es gerade schon angesprochen, mit mehr Farben natürlich erlaubt, ist Farbübergänge. Ist natürlich fortgeschrittene Technik, aber wenn man mal vom Primern wegkommt und zumindest bei größeren Modellen kann man wirklich schöne Farbverläufe machen. Man sieht das oftmals, wenn man sich so auf Instagram oder anderen Plattformen Profimaler anguckt. Wenn auf irgendeinem, keine Ahnung, großen Flügel ein geiler Farbübergang ist und er so richtig, richtig butterweich ist, dann ist das ziemlich sicher eine Airbrush gewesen.
Ja, man könnte
oder mit einer guten Wahrscheinlichkeit zumindest.
So wie, also so eine Sprühdose ist halt auch von der Farbmenge, vom Sprühkegel her nicht so wirklich ein Malwerkzeug für Miniaturen. Also bei Graffiti schon, aber bei Miniaturen würde ich sagen, ist es zwar ein Werkzeug, aber es ist nicht so richtig ein Malwerkzeug, weil ich habe nur wenig Kontrolle darüber, was da passiert. Außer, dass ich es halt komplett schwarz mache. Oder komplett grün,
auf einem,
komplett blau.
Auf einem Ausstellungsstück der Deutschen Bahn, das ist natürlich, da kriegt man noch genug Detailtiefe hin mit der Sprühdose. Mhm. Aber bei einem Bahnmodell im 25mm Maßstab würde ich mich das auch nicht mehr trauen.
Ja, und so eine Airbrush ist ja im Prinzip, ich würde sagen, fast so vielseitig, was Techniken angeht und was Möglichkeiten angeht, wie das ein Pinsel sein kann. Also ich würde immer noch sagen, wenn die große Entscheidung fällt, Pinsel oder Airbrush, weil beides geht nicht, sonst bist du erschossen, dann würde ich einen Pinsel nehmen.
Ja.
Einfach weil wahrscheinlich das Abkleben eine Hölle wäre. Aber im Prinzip ist die Airbrush ähnlich vielseitig wie ein Pinsel und nicht einfach nur ein Sprühgerät.
Ich glaube, am Ende lässt sich es auch ganz gut zusammenfassen. Es ist halt so eine logische Evolution irgendwie. Man fängt halt an, mit seinen ersten Miniaturen irgendwie vielleicht sogar mit einem Pinsel zu grundieren. obwohl ich meine erste Mini auch mit einer Dose grundiert habe. Aber da ist man relativ schnell. Also sobald man seine erste Warhammer Starterbox kauft, kauft man eigentlich auch seine Grundierdose dazu. Und seine ersten Pinsel und bastelt da so ein bisschen mit den Pinseln rum und lernt zu malen und sowas. Das macht eigentlich jeder in diesem Hobby. Mhm. Airbrush kommt schon, glaube ich, nur noch ein kleiner Prozentteil an, überhaupt mal eine Airbrush in der Hand zu haben. Und selbst dann fängt man auch wieder mit einem einfachen Grundieren an, wenn man vielleicht mal so ein feineres Zenithal Shading kriegt man auch mit einer Sprühdose hin. Aber wenn man das dann machen möchte, okay, bis man dann vielleicht sogar irgendwann zu wirklichen Malschritten kommt bei einer Airbrush, ist es dann doch auch nochmal wieder ein langer Weg. Ist halt ein sehr spezialisiertes Tool, was wirklich gut in seinen Anwendungszwecken ist, aber schon sehr speziell zu erlernen. Was uns dann auch zur nächsten Frage bringt, wie schwierig ist das eigentlich?
Das ist halt eine Frage, ne? Also als jemand, der, also ich glaube, ich sprühe jetzt ich glaube, ich habe meine erste Airbrush gekauft 2014, 15. Also ich bin jetzt kein Urgestein des Airbrushens, aber ich bin schon jemand, der das schon einige Zeit macht und sich eigentlich gar nicht mehr richtig vorstellen kann, wie es war, bevor er mal geairbrushed hat. Ich kann mich noch daran erinnern, wie frustrierend das am Anfang war, weil das Schwierigste häufig gar nicht ist, die Farbe richtig zu sprühen oder sonst irgendwas, sondern das Schwierigste ist eigentlich...
Lass mich dich kurz unterbrechen.
Ja?
Das Schwierigste ist, dass diese scheiß Düse nicht verstopft.
Genau, ja, also das Saubermachen. Das Saubermachen,
genau, absolut.
Und die Farbe vorbereiten. Also allein die Tatsache, dass man offensichtlich nicht einfach sagen kann, so wie so ein Kochrezept oder so, oder vielleicht doch genauso wie ein Kochrezept, sobald man in einer anderen Küche ist, klappt es vielleicht nicht, oder sobald man andere Zutaten nimmt. Genauso ist es da eigentlich auch. Also man hat eine Pistole, die serientypisches Verhalten an den Tag legt. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, okay, welche Viskosität brauche ich denn? Und man würde das aus einer Skala darstellen wollen, dann würde man wahrscheinlich sehen, dass unterschiedliche Pistolen einfach für unterschiedliche Viskositäten geeignet sind. Unterschiedliche Nadeln auch für unterschiedliche Viskositäten geeignet sind. Und unterschiedliche Luftdrücke für unterschiedliche Viskositäten geeignet sind. Und dadurch hat man meistens eine relativ individuell zusammengestellte Ausrüstung zu Hause. Ähnlich wie bei einem Computer, der ja auch so individuell sein kann, dass man schlecht vorhersagen kann, wie gut irgendwas funktioniert. Und
hast du auch so eine Full Metal Jacket artige Beziehung zu deiner Airbrush? So dieses Gewehr ist meins?
Jein. Also erstmal habe ich ja nicht nur eine Airbrush, sondern mittlerweile sind's drei eigene und ein paar, die dem Laden gehören. Aber ja, ich habe eine, zumindest zu den beiden teureren Airbrushes, eine Beziehung, die man nicht, also das ist schon ein besonderer Gegenstand für mich. Also das ist schon was, worauf ich sehr aufpassen würde. Das ist für mich auch nicht zwangsweise ein Gegenstand, der komplett ersetzbar ist. Also das geht halt, das ist halt wie mit einer Uhr, ne? Oder wie mit einem Handy. Das ist zwar im Prinzip ein ersetzbarer Gegenstand, aber im Moment wäre man wahrscheinlich schon ein bisschen traurig, wenn es kaputt geht, selbst wenn man dasselbe Ding nochmal kriegen würde. Also Man lernt das Teil ja auch kennen, ne? Und man repariert's, man pflegt es, man macht es sauber. Ist schon was Eigenes und nicht einfach nur wie ein Kugelschreiber, den man wegwirft oder so, weil das einer von 20.000 Billigkugelschreibern ist, die man irgendwo her hat und man weiß gar nicht mehr woher. Es ist mehr wie der gute Kugelschreiber, den man sich irgendwo mal auf dem Weihnachtsmarkt gekauft hat. Und bei dem sehr schade wäre, wenn man ihn verliert. Ich glaube, so kann man es beschreiben.
Schön umschrieben auf jeden Fall.
Und wenn man die mit der Zeit kennenlernt und auch weiß, wie man die sauber machen muss, auch weiß, welche Farben wie am besten zu sprühen sind mit der eigenen Pistole, dann kann das extrem einfach werden oder zumindest extrem einfach aussehen von außen. dann sieht das eigentlich schon so, dann ist es so, dass man so schon fast sagt, okay, dann ist Airbrushen ja schon fast ein bisschen Betrügen, weil es der easy way ist. Wo einfach alles funktioniert auf Anhieb nach 2 Sekunden. Bis man da hinkommt, kann es aber sehr frustrierend sein, deswegen sage ich auch immer, ja, Brushen ist total cool, aber man muss sich auf eine steile Lernkurve gefasst machen, man muss sich auf Frust gefasst machen. Man muss sich auf jeden Fall in den ersten paar Malen auf sehr viel Frust gefasst machen.
Da werde ich auf jeden Fall nochmal auf dich zurückkommen müssen. Also meine bisherige Airbrush-Erfahrung ist eigentlich nur Grundieren von Miniaturen und vielleicht nach dem Grundieren mal eine großzügige Grundfarbe auftragen. Mhm. Ich habe jetzt aber hier, wie gerade schon angesprochen, so diese Nomad-Hälfte der Crimson Stone Starter Box. Und ich könnte mir gut vorstellen, an dem mal so ein bisschen rumzuprobieren, wenn ich denn mal so weit bin, und mir doch durchaus mal zeigen zu lassen, ob man darf, oder was man da schon mal mit einer Airbrush erledigt bekommt, um sich am Ende Arbeit mit dem Pinsel abzunehmen. Hältst du sowas für realistisch, dass jemand, der jetzt neue Miniaturen hat, noch nicht großartige Form mit der Airbrush hat, es schafft, damit sinnvoll zumindest die ersten Schritte einer Armee zu machen?
Unter Anleitung auf jeden Fall. Bei Eigenregie hängt das, glaube ich, immer so ein bisschen auch davon von dem Einzelnen ab, ne? Wie gut kann er sich mit solchen technischen Geräten einfinden, wie gut kann derjenige durch YouTube-Videos lernen. Aber mit Unterstützung auf jeden Fall. Also ich habe mit ganz, ganz vielen Leuten, wenn ich so einen Airbrush-Schnupperkurs gemacht habe, Sachen in dem Kurs gemacht, die Leute erstmal unrealistisch fanden. Ja, weil klar, der erste Schritt ist erstmal, wir grundieren mal eine Miniatur. Dann habe ich gesagt, so, hat doch gut geklappt, ne? Wollen wir als zweite Miniatur mal anfangen, da einen Schwarz-Weiß-Farbverlauf reinzukriegen und dann schon mal 1-2 Grundfarben zu legen, ohne abzukleben. Und dann gucken dich die Leute erstmal an, als ob du bescheuert wärst und als ob sie sich das selber auf keinen Fall zuzutrauen. Aber es geht dann schon, weil sehr vieles ist eigentlich wie bei Pinseln auch einfach nur Know-how, ne? Also nicht mal unbedingt alles schon mal selber gemacht haben, sondern einfach nur wissen, wie man sich den Weg einfach macht. Einfach durch die richtige Handhaltung, durch richtige Farbdünne, sag ich mal, also durch richtige Viskosität, durch richtigen Luftdruck, durch richtige Haltung der Miniatur. Da kann man einfach so unter Anleitung extrem viel in kurzer Zeit lernen. Und dann denkt man, okay, klappt ja super, kauft sich so ein Ding und stellt zu Hause fest, dass man die Farben nicht gemischt bekommt, ohne dass es verstopft. Alle 2 Minuten. Und dann kommt halt der Punkt, sag ich mal, wo man richtig lernt, okay, wie mache ich das alles eigentlich selber? Und wie erreiche ich die richtigen Konsistenzen und so? Wann ist eine Farbe sprühbar und wann nicht?
Du hast es jetzt ja schon angesprochen, dann kauft man sich so ein Ding. Was kaufe ich mir denn mit so einem Ding? Also mit der Pistole ist es ja nicht getan.
Nee, genau. Also die Pistole macht erstmal gar nichts. Du brauchst einen Kompressor. Und damit der Luftdruck sicher vom Kompressor bis zur Pistole kommt und nicht den ganzen Kompressor bewegen muss, brauchst du dazwischen einen flexiblen Schlauch. Da hat man dann in der Regel auch verschiedene Verbindungsstücke, die in der Regel aber, ja, bei so einem vernünftig gemachten Schlauch entweder handgemacht wie bei uns oder von Fabrik aus schon bereits angeschlossen sind. Dann braucht man eventuell noch Schutzausrüstung. Ne? Man muss sich eventuell Gedanken darüber machen, wo mache ich das Ganze? Wie schütze ich die Umgebung vor der Farbe? Und wie schütze ich mich selbst vor der Farbe? Also bei Handschuhen könnte man jetzt noch sagen, bei Acrylfarbe, ja komm Leute, ich mal mir ständig auf der Hand rum. Ich habe ständig Farbe irgendwie an der Hand. Ich scheiß da drauf. Ich brauche keine Handschuhe, sondern ich mache mir die Hände hinterher sauber. Kann man sehen, wie man will. Ich finde Handschuhe sind manchmal schon ganz praktisch, aber ich bin ehrlich, ich nutze auch nicht immer welche. Gerade bei ungefährlichen Farben. Aber auch da muss man extrem aufpassen, was ungefährliche Farben sind und was nicht, weil sonst übersieht man manchmal die wenigen gefährlichen, die man so im Regal hat. Und man muss vor allem sich Gedanken darüber machen, wie schütze ich meine Atemwege. Denn die meisten Farben, die wir ja im Hobby verarbeiten, sind zwar ungiftig, aber alle wasserlöslich. Und so eine wasserlösliche, extrem krass zerstäubte Farbe, also in ganz, ganz kleinen Bläschen, ganz, ganz kleinen Tropfen zerstäubte Farbe, die kann verhältnismäßig tief in die Atemwege eindringen, wenn man die so einatmet. Also so große Farbpartikel oder so, also wenn ich zum Beispiel jetzt so einen typischen Vernebler nehme, so eine Sprühflasche wie von einem Putzmittel und die mit Wasser fülle und einmal einatme, realistisch gesehen kommt davon nichts in meiner Lunge an, weil die Tropfen zu groß sind und irgendwo hängen bleiben an Nasenhaaren, an Schleimhäuten oder was auch immer. Aber bei einer Airbrush wird es halt so fein, dass die einfach komplett reinkommen können, bis in die Lunge. Und Farbe, die zu einer kunststoffartigen, festen, leicht flexiblen Oberfläche aushärten kann, die nicht mehr wasserdurchlässig ist, klingt nicht so cool in einer Lunge. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es da wirklich Studien zu gibt. Ich meine, ich hätte mal, also ich hätte damals, als ich mal gesucht habe, wenig bis gar nichts gefunden, was irgendwie von Risiken des Airbrushens bei Acrylfarben spricht. Aber
es ist ja auch verhältnismäßig.
Ja.
Entschuldigung. Es ist ja auch ein verhältnismäßig neues Phänomen. Also Airbrush ist ja keine jahrhundertealte Technik. Und so aus Erfahrung im Arbeitssicherheitsbereich braucht es halt einfach immer ewig lange Zeit, bis man sowas feststellt, dass überhaupt Dinge gefährlich sind. Und jetzt reden wir ja auch noch von einem sehr, zumindest im Vergleich zu anderen Industrieanwendungen, minder gefährlichem Stoff. Also Zeug ist ja jetzt nicht von sich aus, keine Ahnung, krebserregend oder hochgiftig oder sowas. Mhm. Aber selbst bei solchen Sachen hat man ja ewig lang gebraucht. Also ich meine, so Sandstrahler, die dann halt irgendwie durch ihre Partikel krank geworden sind, auch da hat man ja ewig lange gebraucht, um zu merken, ach im Moment, das liegt ja daran, dass die alle Sand strahlen und am besten auch noch irgendwelche Bleifarben abstrahlen. Insofern, ich würde es da nicht drauf ankommen lassen, sagen wir mal so.
Nein, also die Tatsache, dass es da jetzt keine großen Studien zu gibt, kann vielleicht leicht beruhigend sein, weil das bedeutet, dass es offensichtlich kein besonders gefährliches Phänomen ist. Aber man sollte auf keinen Fall deswegen darauf verzichten, sich selbst zu schützen. Na, und jeder, der vielleicht schon mal aus Eile oder aus Faulheit oder sonst was mal ohne Atemschutz gesprüht hat, weil er dachte, ach, ich mach das mal eben kurz, wird bestimmt danach festgestellt haben, wenn er sich die Nase geputzt hat, dass er Farbe im Taschentuch hat. Und allein das ist dann so der Punkt, wo ich sage, okay, das ist eine Lehre. Man sollte definitiv entweder eine Absauganlage haben oder eine Maske oder, wenn man sehr viel sprüht, beides. Also je nachdem, wie viel Farbe man gleichzeitig da durchjagt, ne, kann so eine Kabine das eventuell gar nicht mehr komplett absaugen. Und dann ist so eine Maske als Ergänzung zur Kabine trotzdem schon nützlich. Und allein schon so eine blöde FFP2-Maske, die wir ja, also am Anfang hätte ich noch gesagt, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber mittlerweile tragen wir alle wie Idioten an jedem einzelnen Tag mehrmals so eine Maske. Da kann man dann, denke ich, auch von uns erwarten, dass wir das auch tun, wenn wir airbrushen.
Ne? Ja, ich denke auch.
Wir haben uns alle so dran gewöhnt. Ich glaube, es gibt bundesweit keinen einzigen Menschen, der es nicht mittlerweile geschafft hat, die Dinger irgendeinen Tag mal mehrere Stunden zu tragen. Und dann kann man auch mal 14 Minuten beim Airbrushen das Ding tragen, ohne sich Gedanken machen zu müssen.
Ja, definitiv. Also ich fasse noch mal so zusammen. Was brauche ich? Ich brauche die Pistole, ich brauche den Kompressor und Verbindungselemente dazwischen. Und was mindestens sehr nützlich ist, ist irgendwie ein Kellerraum oder irgendein Kabuff oder sowas, was ich gut belüften kann, wo ich dann quasi meine Sprühkabine habe. Weil am Ende muss ich damit rechnen, dass Farbe nicht nur auf der Miniatur landet, sondern tendenziell überall.
Genau.
Und dann klugerweise halt irgendwie nochmal ein bisschen persönliche Schutzausrüstung durch eine Maske oder halt ein bisschen technische Schutzausrüstung durch eine Absaugkabine zusätzlich zu dem Raum. Ja, ein bisschen schauen, dass vielleicht nicht der Hund nebenbei rumläuft oder das Kind. Und dann kann man aber ganz gut airbrushen. Ja. Wer das alles nicht zu Hause hat, Der kann im Zweifelfall beim Weltenrand airbrushen, habe ich gehört.
Jo, also wir haben im Ladengeschäft in so einem hinteren Raum eine Airbrush-Kabine aufgebaut, die auch noch zusätzlich an einem Fenster steht. Das heißt, wir haben sowohl gute Belüftung des Raums als auch eine Absauganlage mit Filterung. Dazu natürlich auch noch Masken. Seit der Pandemie bringen die Leute zum Glück ihre eigenen Masken mit. Vorher hatten wir tatsächlich solche Mehrwegmasken, die dann immer nach gereinigt werden mussten. Weil es einfach deutlich günstiger war als diese Einwegmasken. Aber mittlerweile ist es ja kein Problem mehr und spart auch ein bisschen Sorge um Hygiene bei der Schutzausrüstung. Und die kann man im Prinzip frei benutzen. Also in der Regel geben wir den Leuten eine Einweisung, gerade wenn sie das erste Mal sprühen. Auch um uns sicher zu sein, dass die Leute vernünftig mit den Sachen umgehen oder es zumindest gesagt bekommen haben, wie man vernünftig damit umgeht. Und ansonsten kann man das mit seinen eigenen Farben und seinen eigenen Miniaturen im Prinzip frei benutzen und frei buchen. Also ohne weitere Kosten oder so. Man kann einfach sagen, ich will diese Kabine gerne nutzen, die Pistolen, die vor Ort sind, gerne nutzen. So wie man den Spieltisch und den Maltisch auch nutzen kann.
Wenn ich jetzt zu dir in den Laden komme und mal so frage, ich hätte gerne einmal so Airbrush rundum Sorglos-Paket, Einsteigerbereich oder vielleicht auch schon fortgeschrittener Bereich. Mit was für Preisen muss ich denn da so ungefähr rechnen?
Aufgrund der Tatsache, dass das aus wirklich meiner Meinung nach guten Gründen wir unseren Einsteigerbereich eigentlich da ansetzen, wo man wahrscheinlich objektiv eher von einem mittleren Einsteigerbereich bis fortgeschrittenen Bereich sprechen könnte, fängt das Ganze dann so bei 200 Euro an. Das liegt einfach schon daran, dass ein guter Kompressor ähnlich viel zu einem Sprühergebnis beitragen kann wie die Pistole selbst, was man häufig gar nicht glaubt. Ne? Aber so ein konstanter und gleichmäßiger Luftstrom ist halt schon sehr wichtig dafür, wenn man mit Farbe sprühen will. Und jeder, der das nicht glaubt, soll mal eine Sprühdose aussprühen und mal gucken, wie die letzten paar Farbstöße sind, wenn kaum noch Treibgas da ist. Wobei meistens ja das Treibgas länger hält als die Farbe. dann merkt man einfach schon, okay, auch so ein Kompressor sollte vielleicht nicht das Billigste sein. Und so Pistolen im hochwertigen Einsteigerbereich, sag ich mal, also da, wo man schon so ein paar grundlegende Sachen hat, nämlich zum Beispiel eine gute Ersatzteilverfügbarkeit, einigermaßen gute Qualitätskontrolle und sowas, da ist man dann schon bei Pistolen jenseits der 60 Euro. Das ist einfach so. Wenn man da irgendwelche Einsteigersets sie sonst irgendwo sucht, dann kann man sowas deutlich günstiger finden. Vielleicht sogar im 50-Euro-Bereich. Das Problem ist dann halt, wie lange man damit glücklich ist. Ich habe, glaube ich, noch keinen getroffen, der am Ende wirklich, wirklich super zufrieden damit war. Und wer billig kauft, kauft häufig auch zweimal. Deswegen startet sowas dann realistisch gesehen schon bei 200 Euro. Das ist viel Geld. Ja, aber wenn man sich jetzt überlegt, allein was man bei Sprühdosen spart und was man an Farbe spart, gerade über die Jahre, wenn man das Hobby wirklich aktiv betreibt, ist das schon jede Menge.
Ja, und am Ende ist es ja auch klar, wenn man ein hochwertiges Ergebnis haben will, muss das Werkzeug zumindest ausreichend sein. Ne? Ja. Also wir hatten da privat schon mal so drüber gesprochen, irgendwie über Miniaturen mit Sprühdosen aus dem Baumarkt grundieren. Mhm. Kann man machen, darf man sich aber auch nicht wundern, wenn das Ergebnis dann nicht so aussieht wie im Katalog.
Ja. Weil das vielleicht ganz tolle Sprühfarben sind, aber nicht für eine Oberfläche, die so klein ist und so feine Details hat und dann schon teilweise die Partikelgröße da nicht mitkommt. Ne? Also ganz, ganz viele Baumarktfarben sind ja gar nicht schlecht. genauso wie ganz, ganz viele andere Bastel- oder Crafting-Farben, ja an sich nicht schlecht sind. Die sind halt nur nicht gut für Miniaturen, weil das halt ein ultra kleiner Bereich ist, wo man ganz andere Ansprüche an Farben hat, als wenn man auf DIN A4 Blättern anfängt, ein Muster zu malen oder so.
Ja. Ja, ich glaube, damit haben wir das Thema Airbrush wahrscheinlich ganz gut erörtert.
Ich weiß nicht gerade, ob noch was fehlt. Eigentlich nicht, ne? Also, eigentlich das Einzige, was mir nur einfällt, ist, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass es günstiger ist als Sprühdosen auf lange Sicht. Das ist immer die Frage, okay, was heißt denn jetzt günstiger? Also, von wie viel reden wir hier? Wie lange brauche ich denn, bis sich sowas amortisiert? Ne, also, ist das überhaupt realistisch, dass sich das amortisiert, oder ist es so eine romantische Verklärung, dass man auch noch Geld spart? Ne? So eine Sprühdose enthält, also so eine Sprühdose hat ein Volumen von 400 Milliliter. In der Regel ist ein ganz klein bisschen über die Hälfte davon Treibgas. Sagen wir mal, um der Sprühdose gegenüber freundlich zu sein, dass es genau die Hälfte ist Treibgas und die andere Hälfte ist Farbe. Dann kaufen wir da 200 Milliliter Farbe plus Treibgas und diese 200 Milliliter Farbe sprühen wir in alle möglichen Richtungen, weil wir damit nicht besonders fein sprühen. Und wir haben immer einen ziemlich starken Overspray, also wir sprühen an dem vorbei, was wir eigentlich treffen wollen und treffen natürlich auch den Hintergrund. Ne? Deswegen legen wir ja Pappe drunter oder sonst was. Wenn man das dann vergleicht mit dem Overspray, den ich bei 200 Milliliter Farbe hole, die ich für die Airbrush hole, dann sieht man da schon einen enormen Unterschied. Ich mag zwar ungefähr dasselbe zahlen, je nach Farbe, oder nur wenig sparen. Also keine Ahnung, ich werfe jetzt mal so in den Raum, dass eine 200 Milliliter Farbflasche von Vallejo kostet so 8,70 Euro bei uns und eine Sprühdose von GW kostet so im Vergleich so 10,70 Euro. Na, dann sieht man, da hat man jetzt noch nicht so viel gespart, vielleicht ist es sogar gleich teuer ungefähr. Aber in dem Moment, wo ich die Farbe gezielt auftrage mit der Airbrush und nicht mit einer Sprühdose, sehe ich einfach, wie viele Miniaturen ich weiterkomme. Ich würde schätzen, dass ich so eine 2000-Punkte-Armee nur selten mit vier Sprühdosen fertig kriege. Aber ich kriege locker mit 200 Milliliter Farbe 2000 Punkte GW angemalt. Also ich habe da locker ein Ersparnis von 1 zu 4. Einfach, weil ich die Farbe nicht um mich schleudere wie ein Verrückter, sondern deutlich gezielter auftrage und dünner. Und dadurch hat man dann schon nach ein, zwei Jahren, wenn man das Hobby, je nachdem wie intensiv man es betreibt, je nachdem wie viele Miniaturen man so malt und wie viel man davon die Airbrush nutzen möchte tatsächlich, schon teilweise ein deutliches Ersparnis. Ne? Und so eine Sprühdose kostet um den Zehner. Und wenn ich diese Kosten auf ein Viertel reduzieren kann, und mir jetzt mal überlege, ich glaube, viele im Hobby verbrauchen 10 Sprühdosen im Jahr. Ich glaube, es sind nicht wenige, die mal sagen, okay, ich male eine Armee pro Jahr an und dann brauche ich vielleicht noch 2 unterschiedliche Sprühdosenfarben, die verbrauche ich dann nicht komplett und dann trocknet mir die ein, dann wird die scheiße, dann brauche ich vielleicht eine neue, dann verbrauche ich die nicht mehr komplett. 10 Sprühdosen halte ich bei manchen Leuten gar nicht so unrealistisch und 5 halte ich sogar für sehr realistisch. Und dann braucht man gar nicht so lange, bis sich so ein Kompressor dann abbezahlt hat oder auch mal so eine Pistole abbezahlt hat.
Ja, ich meine, es ist ja ein simples Rechenbeispiel. Ne? Also bei 10 Dosen im Jahr mit einem Preis von ungefähr einem Zehner sind wir 100 Euro. Gehen wir davon aus, ich brauche nur ein Viertel der Farbe mit Airbrush, spare ich mir also 75 Euro im Jahr. Bei Einstiegskosten von 200 Euro sind es, keine Ahnung, 3 Jahre. Und dann rechnet sich das
zwischen langsam. 3 und 6 Jahren hat jeder irgendwann die Airbrush wieder raus. Und ich muss jetzt auch sagen, das sind in der Regel keine Geräte, also weder die Kompressoren noch die Airbrushs, die irgendwie nach 2 Jahren, wenn die Garantiephase vorbei ist, in die Hufe hochreißen oder so. Und da ist jetzt auch nicht so viel Innovation auf dem Gebiet, dass man sagt, oh, nach 2 Jahren möchte ich das Gerät aber durch ein neues, besseres austauschen, was es jetzt gibt. Sondern da gibt es Pistolen, ne, die sind seit 10 Jahren Marktführer. Oder sind seit 20 Jahren mehr oder weniger baugleich auf dem Markt.
Auch das wahrscheinlich auch das wahrscheinlich ein ganz guter Grund zu sagen, ich steige nicht direkt mit der billigsten Pistole ein und wenn die in 2 Jahren dann halt Fratze ist, dann ist die halt kaputt. Weil sie, wahrscheinlich wird sie das nicht sein.
Genau, also das ist es halt. Ne? Also so eine richtig billige Pistole, die ist vielleicht kaputt nach einer Zeit. Aber selbst bei einer Mittelklasse-Pistole kann ich problemlos auch noch nach Jahren mir das eine Ersatzteil holen, weil die eine Sache kaputt gegangen ist oder weil ich eine Feder verloren habe beim Auseinanderbauen und wieder zusammensetzen. Na, also da reden wir dann von Cent-Artikeln, die man irgendwie mal günstig austauschen kann. Und die Tatsache, dass die Dinger wirklich ultra lange halten, sieht man auch daran, dass wir eine lebenslange Reparaturgarantie auf Airbrushes und Kompressoren anbieten. Das machen wir nicht, weil wir so barmherzige Samariter sind, sondern weil die Dinger so gut halten, dass sich das für uns rechnet, so eine Garantie anzubieten. Und also wir haben jetzt in 4 Jahren 3 Reparaturen gehabt und 2 davon waren Kompressoren, 1 davon war eine Pistole. Ne? Also wir hatten mehr Reparaturen, aber das waren dann keine, die auf Garantie liefen oder so, sondern weil dann jemand was kaputt gemacht hat oder verloren hat oder so. Aber das ist einfach, ne, das sind halt einfach Geräte, die nicht so schnell die Hufe hochreißen. Da ist nicht viel an besonderer Elektronik verbaut oder so. Das ist alles recht simpel, mechanisch.
Ja, schön, schön. Ich denke mal, da können wir die Folge mit einem, ja, können wir Folge beschließen.
Ja, eigentlich schon, ne?
Ich denke, wir sind durch.
Wir haben uns also auch diesmal in einem 1,5-Stunden-Radius bewegt.
Ja. Ja. Wir hatten auch, glaube ich, etwas mehr roten Faden als letztes Mal.
Das ist richtig.
Bitte lasst uns Feedback da. Ich glaube, das ist jetzt die erste Aufnahme, die wir remote machen.
Stimmt, das
Torben und ich sehen uns gerade nicht. Wir haben es gar nicht angekündigt. Habt ihr es bis jetzt gemerkt? Habt ihr euch gedacht, oh, der eine hört sich aber ganz komisch an? Dann lasst uns bitte Feedback da, dass wir das nicht mehr machen. Oder ansonsten machen wir so weiter.
Ja, genau. Also wir probieren es gerade aus und haben jetzt einfach gesagt, okay, ist ein Experiment, wie das über die Ferne funktioniert. Ja, wenn das gut ist von der Qualität her, das sehen wir auch erst nachher, im Nachhinein wirklich, dann ist das was uns zumindest ein bisschen die Planung vereinfacht.
Ja. Insofern, holt euch ein schönes Action-Pack von Infinity oder die neue 2-Spieler-Box und
oder
direkt dazu
Codex.
Die Airbrush.
Und eine Airbrush.
Und dann grundiert den Codex. Klebt den Kompressor.
Macht die 700 Decals alle auf euren Codex, nachdem ihr ihn grundiert habt. Über 700 Decals. So als kleine Abziehbildchen schön überall kreuz und quer verteilt über den Codex. Das könnte sogar ganz cool aussehen.
Du könntest auch dann einfach auf jedes Artwork im Codex quasi die Artworks upgraden.
Ja, die so kleine Schnurrbärte und sowas.
Ja.
Ja.
So, ich möchte jetzt aber, dass die Armee in diesem Artwork von der und der Kaste ist. Dann kann man auch mal Dickerson's okay, wir speichern komplett ab, bevor es hier noch klamaukig wird.
Vielleicht haben die das sogar so gemacht. Vielleicht sind hier alle unbranded, also quasi alle nicht gebrandet. Und du kannst durch die Decals, die im Buch sind, entscheiden, welche Chapter das sein sollen. Das wäre mal innovativ. Ein Mitmach-Panini-Sammel-Codex-Buch.
Vielleicht ist es ja auch so ein Build-Your-Own-Codex-Ding. Die 700 Decals sind alles nur Buchstaben, die du dann in die richtige Reihenfolge auf leere Seiten kleben darfst.
Alternativ kannst du mit den 700 Decals auch wunderbar einen Erpresserbrief an GW formulieren.
Ja.
Aber ich glaube, es sind trotzdem nur 70. Ich möchte nicht, das sind ja, Leute, die Box zurückbringen und sagen, ich möchte wieder rufen, hier sind gar nicht 700 Decals drin. Ich glaube, es sind nur 70 und sie haben sich verschrieben.
Die richtige Antwort ist dann, ja, kauf dir halt 9 weitere. Dann sind es auch
700. Genau, dann hast du 700. Gut.
Ja.
Ja, vielen Dank. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Und dann bis nächste Woche.
Ja, habt eine schöne Hobbywoche und bis bald.
Ach, jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, was wir im Moment machen. Tja, machen wir wohl diesmal nicht.
Tja, dann ist das halt so.
Beim nächsten Mal. Dann ist das auch ein bisschen spannender. Vielleicht. Tschüss.